Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Gemeinschaft Fulda. Diesmal mit dem Thema Mut zur Weite, wie Kreativität und Kunst uns dabei helfen können, mit Kofi Müller.
Ihr habt vor euch liegen so Kleckse. Und ja, und wenn ihr möchtet, könnt ihr, während ihr mir zuhört, einfach irgendwas kritzeln. Ihr könnt diese Kleckse weitermalen, wenn ihr möchtet. Ihr dürft gerne auch jederzeit aufstehen, wenn ihr wollt, zu einem anderen Tisch gehen, euch einen schöneren Klecks holen, wenn euch das lieber ist. Ich werde jetzt ein bisschen sprechen und ich habe das, was ich mir vorbereitet habe, habe ich in drei Teile aufgeteilt. Das heißt, ich werde zwischendurch immer mal wieder eine kleine Pause machen. Und es wird ein bisschen Musik laufen, ihr könnt über das nachdenken, was ich gesagt habe. Und dann geht es irgendwann weiter. Es gibt so drei Szenen sozusagen, die ich vorbereitet habe. Okay. Wir leben in Zeiten, in denen man sich fragen könnte, ob das Thema Kreativität überhaupt so wichtig ist. Es herrscht Krieg, jetzt schon seit ganz schön langer Zeit, in Europa, nicht nur in Europa. Jetzt gerade ist neu Krieg ausgebrochen, zum Beispiel im Sudan. Überall auf der Welt leiden Menschen. Hunderttausende fliehen, Millionen fliehen. Und die Frage ist, wenn man jetzt sich so christlich Gedanken macht, ist da wirklich das Thema Kreativität das richtige Thema oder ein angemessenes Thema? Sollte man nicht vielleicht lieber nachdenken über Feindesliebe oder über Barmherzigkeit, über Gebet vielleicht oder über Hoffnung für die Welt oder darüber, dass Gott uns trotzdem immer noch in der Hand hält? Ich finde, das ist eine gute Frage. Aber ich würde euch gerne mal von einem Erlebnis erzählen, was ich gehabt habe, als ich in Israel gewesen bin. In Israel gibt es ein Museum in Jerusalem, das heißt Yad Vashem. Das ist eigentlich kein Museum, das ist eine Gedenkstätte an die Shoah. Da wird den Jüdinnen und Juden gedacht, die von den Nazis ermordet worden sind. Ihre Geschichten werden erzählt, es wird auch derer gedacht, die Jüdinnen und Juden geholfen haben, der Shoah zu entkommen. Und wenn du aus dieser Gedenkstätte wieder rauskommst, dann, so ging es mir zumindest, bist du sprachlos erstmal. Du kannst eigentlich nur noch schweigen und schauen, wann du deine Sprache wiederfindest, weil die Geschichten, die man da hört und liest und sieht stellenweise, die sind so wuchtig und so erschütternd, dass einem nicht mehr wahnsinnig viel einfällt hinterher. Und es gibt einen Raum in Yad Vashem, der mich besonders beeindruckt hat, der ist dem Warschauer Ghetto nachempfunden. Das Warschauer Ghetto war eben ein Ghetto in Warschau, wo Jüdinnen und Juden eingesperrt waren, die konnten die Straßen nicht verlassen und wo sie unter schlimmsten Bedingungen leben mussten. Sie waren vom Hungertod bedroht. Immer wieder wurden Freunde abgeholt, Verwandte abgeholt, wurden in die Lager geschafft und sind nie wieder aufgetaucht. Das heißt, der Tod war immer gegenwärtig. Und in diesem Raum in Yad Vashem, wo eben das Lager so ein bisschen oder das Ghetto ein bisschen nachgebaut wird und so, da läuft ein Film, wo der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky erzählt von dieser Zeit, denn der hat in diesem Ghetto gelebt und hat es überlebt. Er konnte fliehen. Und ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Marcel Reich-Ranitzky. Zu seiner Zeit war das ein sehr, sehr bekannter Literaturkritiker in Deutschland. Sehr scharfzüngig, war sehr unterhaltsam, ihm zuzuhören, wenn er Literatur verrissen hat. Mittlerweile ist er schon seit einigen Jahren tot. Aber da erzählt er eben von dieser Zeit im Warschauer Ghetto. Und was mich beeindruckt hat, er berichtet, dass man sich regelmäßig getroffen hat in einem kleinen Café, um sich Gedichte anzuhören oder Konzerte, klassische Konzerte. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum kümmerst du dich um Musik und Literatur und Dichtung, wenn du vom Tod bedroht bist? Wenn du weißt, dass du möglicherweise bald stirbst, gibt es da nicht irgendetwas Sinnvolleres zu tun, als Gedichte zu lesen, Musik zu hören, Bilder anzuschauen? Manchmal nicht. Und zwar deshalb, weil Kreativität zum Kern des Menschseins gehört. Wenn dir das Menschsein abgesprochen wird, wenn dir dein menschliches Dasein verloren zu gehen droht, dann erfährst du in der Kreativität, dass du immer noch Mensch bist. Ich habe einen Radiobericht gehört über einen ukrainischen Schriftsteller, der ist noch vor dem Krieg, als aber die Gebiete schon besetzt waren durch die Russen, wurde er in ein Folterlager gesperrt im Donbass. Er hat 28 Monate in einem Konzentrationslager überlebt. Er wurde schwer gefoltert, alle, die da waren, wurden sehr, sehr schwer gefoltert. Und die Art, wie er das überlebt hat, auch geistig überlebt hat, war, dass er geschrieben hat. Er hat auf alles geschrieben, worauf man schreiben konnte. Sogar auf Laub, glaube ich, stellenweise, was er gefunden hat. Und das ist ein Buch geworden. Heller Weg, Geschichte eines Konzentrationslagers im Donbass, 2017 bis 2019. Er hat alles aufgeschrieben, um irgendwie Mensch zu bleiben. Kreativität und Kunst sind gar kein Luxus für schöne Tage, wenn man sich das leisten kann, sondern sie sind Teil von dem, was uns zu Menschen macht. Und darüber würde ich gerne heute mit euch nachdenken, über dieses Thema. Es gibt kein Menschsein ohne Kunst. Das hat es nie gegeben. An den Wänden der Höhlen hat man jahrtausende alte Zeichnungen gefunden. Man weiß nicht genau, warum Leute das dahin gemalt haben. Vielleicht war es eine Form von magischer Vorstellung. Vielleicht hat man sich überlegt, wenn ich das Tier malen kann, dann kann ich es auch jagen. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, so wie Menschen in Höhlen gewohnt haben, haben sie angefangen, Bilder zu malen. Es gibt kein Leben, menschliches Leben, ohne Kunst. Wenn du Mensch bist, bist du kreativ. Auch wenn du nicht malst, auch wenn du jetzt nicht malen möchtest, auch wenn du nicht schreibst, wenn du keine Musik machst, wenn du nicht gerne dekorierst, es gibt keinen Tag, an dem du nicht kreative Techniken anwendest. Du findest an jedem Tag Lösungen für Probleme. Du beschreibst etwas mit Worten, du erziehst deine Kinder, du findest einen Weg, um Geld zu verdienen, du reparierst etwas. Du suchst dir deine Kleidung aus und du tust es meistens bewusst. Du kommst vom Friseur zurück, bist todunglücklich, weil es nicht so ist, wie du gedachtest, dass es sein soll. Du bist kreativ, du hast kreative Vorstellungen von deinem Leben und du wendest Techniken an, Strategien an, um dein Leben zu gestalten. Jeder von uns tut das. Wo hast du das her? Da kann man jetzt viele Antworten finden, bestimmt zutreffende wissenschaftliche Antworten oder psychologische Antworten. Aber ich möchte gerne mit einem Bibelvers auf die Frage antworten. Ein Bibelvers, das wäre jetzt sozusagen eine theologische Antwort. Wo kommt die Kreativität des Menschen her? Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Steht im ersten Kapitel der Bibel. Damit geht's los. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt, mit den Menschen, geht hier los. Und da steht's schon. Gott schafft. Seit das Universum existiert, schafft Gott Neues. Von Anfang an. Und immer weiter. Wir leben in einem ständig werdenden, sich ständig wandelnden Kosmos. Und die kreative Kraft, die das bewirkt, nennen wir Gott. Eigentlich muss man gar nicht sagen, Gott ist kreativ, man müsste eigentlich sagen, Gott ist Kreativität. Das ist die Kraft, die hinter allem steckt. Und dieser Bibelvers sagt, Menschen sind seine Ebenbilder. Wir sind seine Ebenbilder. Kreativität ist Teil auch von uns. Sie ist Teil unseres Wesens. Und deshalb können wir das erleben, dass zum Beispiel im Künstlerischen, im Kreativen, in der Kreativität Gottheit und Menschheit sich häufig begegnen können. Es gibt, vielleicht hast du das auch schon erlebt, Erfahrungen in diesem Raum, wo du plötzlich denkst, das ist jetzt gerade wirklich super wichtig für mich. Ich begegne gerade etwas, was für mich total Bedeutung hat. Das lässt sich hier oft erleben. Der Mensch findet hier nicht nur zu sich selbst, er kann auch hier zu Gott finden, in der Kreativität. Was kannst du dafür tun, um ein Ebenbild Gottes zu sein? Gar nichts. Alles, was du tun kannst, ist zu sein. Das ist alles. Und indem du da bist, bist du ein Ebenbild der Gottheit. Das hast du mit jedem Kunstwerk gemeinsam. Jedes Kunstwerk ist nicht dafür da, um einen Zweck zu erfüllen. Man macht Kunst nicht, damit sie einen Zweck erfüllt oder eine Botschaft verbreitet oder so. Man erschafft Kunstwerke, damit sie da sind. Das ist der einzige Grund, warum man ein Kunstwerk macht, damit es da ist. Vorher hat es das nicht gegeben, plötzlich ist es da. Das ist der Grund, warum es geschaffen worden ist. Es ist okay, wenn Kunstwerke Botschaften verbreiten, aber das ist nicht der Grund, warum man sie schafft. Und so ist es mit uns auch. Wir sind nicht dafür da, um eine Funktion zu erfüllen. Wir sind nicht unser Beruf. Wir sind nicht der Wert, den wir für andere Menschen darstellen. Es gibt uns nicht, damit wir einen bestimmten Plan erfüllen. Wir sind dafür da, damit wir da sind. Das macht uns zu Menschen. Wenn du nicht da wärst, würde jemand fehlen. Nämlich du. Und weil wir Gottes Ebenbilder sind, deshalb leben wir das kleine bisschen aus, was wir glauben, von Gott zu wissen. Du hast eine Vorstellung von Gott, du denkst, dass du vielleicht ungefähr weißt, wie sie sein könnte. Du bist dir ziemlich sicher, dass sie wohl kein Mann ist. Möglicherweise, vielleicht aber auch doch. Das, was du über Gott denkst, das lebst du. Das, was du für Realität hältst, das lebst du aus. Du predigst nicht, du lebst es. Du veranschaulichst das, was du glaubst. Andere können sich das anschauen, können sich darüber Gedanken machen. Und das könnte man auch als eine Form von Kunst bezeichnen. Dass du das lebst, was du glaubst, was du für Wirklichkeit hältst. Dann bist du also auch ein Kunstwerk. Du bist nämlich das Kunstwerk von Gott. Jetzt mache ich hier eine Pause. Die dauert nicht lange, nur ein paar Minuten. Du kannst über das nachdenken, was ich gerade gesagt habe. Du kannst irgendwas malen oder in die Luft gucken. Und gleich komme ich wieder und es folgt ein zweiter Teil. Ich weiß nicht, wie dir das geht mit Kunst, ne? Aber ich glaube, es gibt etwas, was viele von uns ein bisschen stört an Kunstwerken, und zwar, dass sie so uneindeutig sind. Also, dass man sie oft nicht so richtig versteht, denkt man. Also, sie sind mehrdeutig, und ich habe das Gefühl, dass wir Mehrdeutigkeit unangenehm finden. Wir nehmen da eine Spannung wahr. Wir sagen, ja, aber was stimmt denn jetzt? Stimmt jetzt das oder stimmt das? Und wir möchten das gerne auflösen. Das kann doch nicht beides bedeuten. Es kann doch nicht beides gleichzeitig bedeuten. Wir wünschen uns Eindeutigkeit. Und für unseren Glauben wünschen wir uns das oft auch. Je klarer, desto besser, denken wir. Mehrdeutigkeit ist aber gar nicht immer unbedingt ein Nachteil. Mehrdeutigkeit kann auch ein Vorteil sein. Manchmal ist Mehrdeutigkeit sogar notwendig. Und das für mich Interessante ist, dass Mehrdeutigkeit schon immer Teil von unserem Glauben gewesen ist. Glaube war meistens, wenn er gut ist, wenn er sich gut anfühlt, mehrdeutig. Ich würde dir das gerne ein bisschen erklären. Ich lese dir einen Bibeltext vor, ein paar Verse aus dem Johannesevangelium, aus dem ersten Kapitel, schon wieder das erste Kapitel. Und diese Worte haben durchaus auch ein bisschen was zu tun mit den Worten, die ich vorhin vorgelesen habe. Die gehen so. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Klingt merkwürdig. Wort, Wort, Wort. Der Evangelist Johannes meint mit dem Wort die Kraft Gottes, mit der die Welt erschaffen worden ist und durch die Gott zu Menschen spricht. Und Johannes beschreibt in diesen Worten, dass diese Kraft, dieses Wort, Mensch geworden ist, eine konkrete Person, zu einem ganz konkreten historischen Zeitpunkt, an einem ganz konkreten Ort. Jehoshua von Nazareth, Sohn eines Zimmermanns, der Josef hieß, irgendwann um das Jahr 0. Ganz genau weiß man es nicht, in welchem Jahr. Man könnte denken, okay, das Wort, das ist etwas sehr Eindeutiges. Und wenn das Wort dann noch Mensch wird und spricht und handelt, dann wird das ja noch eindeutiger. Dann lässt es ja an Eindeutigkeit eigentlich nichts mehr zu wünschen übrig. Aber ich glaube, so leicht ist das gar nicht. Es gibt 4 Berichte über das Leben von Jesus. Und diese Berichte berufen sich auf Augenzeugen, die heißen Evangelien. Diese Berichte. Und sie widersprechen sich. Nicht immer, nicht in allen Punkten, aber an ganz schön wichtigen Punkten. Zum Beispiel, warum weiß Markus nichts von einer Jungfrauengeburt? Das ist so ein wichtiger Punkt, der taucht sogar im Glaubensbekenntnis auf. Aber Markus schreibt kein Wort darüber. Warum? Warum weiß Lukas nichts von diesem grauenhaften Kindermord in Bethlehem? Das muss eine erschütternde Sache gewesen sein, über die sich wahrscheinlich noch lange unterhalten worden ist. Warum schreibt er darüber nichts? Und diese Flucht der Familie von Jesus nach Ägypten, warum taucht die in diesem Buch nicht auf? Wo hat Jesus seine Schüler eigentlich berufen? War das in Galiläa, im Norden von Israel, oder am Jordan, etwas weiter im Süden, wo Johannes getauft hat? Kann man schlecht sagen, weil beide Versionen tauchen in den Evangelien auf. Was ist eigentlich passiert, als Jesus wieder auferstanden ist von den Toten? Was ist da eigentlich wirklich passiert? Was ist genau passiert? In welcher Reihenfolge fand das eigentlich statt? Die Berichte sind da nicht eindeutig. Das ist das eine. Ein gelebtes Leben ist gar nicht immer ohne weiteres eindeutig nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, ganz präzise, was du vor 2 Jahren getan hast. Und ob das überhaupt jemand weiß, was du vor 2 Jahren getan hast. Ein gelebtes Leben ist nicht immer eindeutig nachvollziehbar. Und dann gibt es diese Situationen, in denen das Handeln von Jesus auch echt schwer zu verstehen ist. Und man sich fragt, was meint er denn da überhaupt? Warum tut er das denn überhaupt? Wie kann er überhaupt wagen, so etwas zu tun? Da gibt es zum Beispiel diese Geschichte, als Jesus bei einem sehr bekannten Bibelgelehrten zum Essen eingeladen ist. Da kommt eine Frau herein, sie kniet vor ihm nieder, küsst seine nackten Füße, weint sie nass, trocknet sie mit ihren Haaren ab und dann salbt sie seine Füße. Stell dir vor, das würde hier passieren. Stell dir vor, eine Frau würde jetzt hier in den Raum treten und würde Sammys Füße nass weinen. Und dann würde sie Sammys Füße mit ihren langen Haaren abtrocknen. Es wäre ziemlich ein Fremdschämen-Moment, würde ich mal sagen. Ich denke, Sammy wäre sehr unangenehm und uns anderen auch. Und wir würden sagen, hallo, das ist eine komische Aktion. Ehrlich gesagt, da ist ziemlich viel Erotik drin. Für Situationen wie diese wurde cringe erfunden, das Wort. Das ist eine eindeutig zweideutige Situation. Ich würde sagen, da schwingt jede Menge Erotik mit. Und das ist doch komisch. Jesus und Erotik, was hat das miteinander zu tun? Schwer zu verstehen. Laut Johannes hat Jesus gesagt, ein anderer Punkt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Scheint ja sehr eindeutig zu sein. Aber in den vergangenen 2000 Jahren sind wahnsinnig viele christliche Glaubensbekenntnisse entstanden. Die ergänzen sich oft. Sie widersprechen sich aber auch stellenweise. Also, wie ist das mit der Eindeutigkeit und dem Wort und Jesus? Jesus ist eine Person. Er ist keine systematische Theologie mit 1000 Buchseiten. Christen sagen, er ist das perfekte Ebenbild von Gott. Er ist unser Vorbild, unser Maßstab, unser Ideal. Und er ist oft echt schwer zu verstehen. Und wenn wir jetzt ins Gespräch kämen darüber, wie verstehst du Jesus, wie verstehe ich Jesus? Wir würden zu erstaunlich unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das ist anstrengend. Das stellen wir uns eigentlich anders vor. Aber so ist es. An Jesus glauben, ihm nachfolgen, mit ihm leben, das ist ein bisschen so, als würde man ein Kunstwerk betrachten. Da kommen ständig neue Fragen. Dein Leben nimmt eine Wendung, du veränderst dich als Person, das lässt sich nicht ändern, es passiert eben einfach, wir verändern uns, die Personen, mit denen wir gemeinsam leben, verändern sich, Beziehungen verändern sich und dann tauchen neue Fragen auf. So geht es mit Jesus auch, man begegnet ihm vielleicht und man sagt zu Jesus, wenn man betet, ich habe bisher immer gedacht, ich hätte dich verstanden, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Und das ist eine normale Situation für einen glaubenden Menschen. Das kann einen unruhig machen. Du denkst vielleicht, wenn alles so unklar ist, dann wird ja alles total schwammig. Woher soll man denn wissen, was gilt und was nicht gilt? Was ist wahr, was ist falsch? Wieso ist das so uneindeutig? Aber ich glaube nicht, dass uns das verunsichern muss, weil nämlich Mehrdeutigkeit nicht Beliebigkeit heißt. Mehrdeutigkeit heißt, es gibt Raum. Es gibt Raum für neue Deutungen, für mehr Deutungen als eine. Es gibt Raum für Bewegung. Es gibt Raum für Begegnung. Es gibt Raum für Dialog. Es gibt Raum dafür, dass ich Neues lernen kann. Obwohl ich dachte, ich würde schon alles wissen. Das ist für uns Christen und Christinnen ein bisschen schwer. Ich habe das Gefühl, im Judentum ist es von Anfang an schon so akzeptiert, dass es der Fall ist. Jesus war Jude. Seine ersten Schülerinnen und Schüler waren auch Juden. Sie lebten und dachten total in einem jüdischen Mindset. Und ihre Bibel war das, was wir heute das Alte Testament nennen. Das war für sie einfach die Bibel. Ihr heiliges Buch, die heiligen Texte, die sie gelesen haben, die waren natürlich auf Hebräisch verfasst. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das Hebräische ist eine Konsonantenschrift, da fehlen die Vokale. Also unsere A, E, I, O, U, die gibt es da nicht. Du musst also, wenn du diese Texte liest, die Vokale ergänzen. Da musst du ganz schön viel nachdenken, wenn du die liest. Und jetzt kommt es immer wieder vor, dass Worte dadurch uneindeutig werden. Es gibt nämlich mehrere Worte mit einer bestimmten Konsonantenfolge. Im Deutschen geht das auch. Zum Beispiel die Konsonanten W, R, T. Ne? Können mehrere Worte bedeuten, wenn es keine Vokale gibt. Das kann heißen Wort, es kann heißen wird, es kann heißen Wart, es kann heißen Wert. Und du liest dieses Wort, WRT, und fragst dich, okay, was bedeutet das jetzt? Was müsste es jetzt eigentlich bedeuten? In welchem Zusammenhang macht es jetzt Sinn, welches Wort zu benutzen? Das geht gut, ne? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Und was passiert mit einem heiligen Text, der so geschrieben ist, wenn in ihm immer wieder Worte auftauchen, die mehrere Bedeutungen haben können, dieser Text wird mehrdeutig. Es öffnen sich Deutungsräume, wie zum Beispiel bei einem Kunstwerk. Du stehst vor einem Bild und ich sage, also für mich ist vollkommen klar, was das sagt, ne? Und Anja sagt, ja, was denn? Dann sage ich, ja, das und das. Und Anja sagt, komisch, das wäre mir jetzt als Letztes eingefallen. Das ist normal, wenn man sich ein Kunstwerk anschaut. Mit diesen heiligen Texten kann es ganz ähnlich sein. Und im Judentum ist es anerkannte Tatsache, dass diese Texte mehrdeutig sind. Es gibt Raum für mehrere Deutungen. Und deshalb gibt es im Judentum unterschiedliche Auslegungen derselben Texte. Und die stehen gleichberechtigt nebeneinander. Wenn man die heiligen Texte liest, liest man sie immer gleichzeitig mit mehreren Deutungen dieser Texte. Und man hält die Deutungen einander gegenüber und sagt, nee, das finde ich überhaupt nicht gut, das verstehe ich nicht. Nee, dem würde ich nicht zustimmen, aber das scheint mir sinnvoll zu sein. Mehrdeutigkeit, Raum, Weite, Begegnung, das gehört zum Glauben dazu. Und zwar schon immer, von Anfang an. Das ist unangenehm und in vielen gläubigen, glaubenden Kreisen wird versucht, das so eng und so eindeutig wie nur irgendwie möglich zu machen. Aber die Frage ist, kann Glaube dann überhaupt noch wirklich leben? Oder braucht er nicht Raum zum Atmen? Das ist die Frage, die ich dir jetzt gerade mal stelle. Wir machen eine kurze Pause wieder. Du kannst noch ein bisschen malen, nachdenken und gleich komme ich für den letzten Teil nach vorne. Okay, ich mache den letzten Part jetzt, sozusagen der Abschluss von dem, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, ob du dich gut gefühlt hast, als ich gesagt habe, Glaube braucht Mehrdeutigkeit. Es kann sein, dass ich dich nervös gemacht habe und du hast vielleicht gedacht, ja, okay, aber Glaube braucht doch auch eindeutige Aussagen. Das braucht man im Leben doch auch. Es braucht Aussagen, zu denen man sich stellen kann, zu denen man sagt, das ist meine Position, hier stehe ich, darauf berufe ich mich. Und da gebe ich dir recht, das sehe ich auch so. In manchen Situationen muss man klare Standpunkte beziehen. Und als Christen ist Jesus unser Vorbild und der hat es auch so gemacht, klare, eindeutige Aussagen. Aber diese klaren Aussagen wollen dann auch gelebt werden. Man muss sie dann irgendwann in die Tat umsetzen. Und hier machen wir die Erfahrung, dass sich im Lebensvollzug immer wieder neue Fragen stellen. Auch Fragen an unsere festen Überzeugungen, von denen wir sagen, das glauben wir. Im Lebensvollzug, in neuen Situationen, stellen sich plötzlich neue Fragen. Und plötzlich öffnet sich das Feld wieder und es entsteht eine gewisse Mehrdeutigkeit und Weite. Und das ist kein Nachteil, das ist kein Fehler, das ist kein Kompromiss, sondern das können wir verstehen als einen Raum, in dem wir uns bewegen. Ein Raum wie dieser hier, in dem man sich frei bewegen kann, in dem man Menschen begegnen kann, wo man sich austauschen kann, lernen kann und wo neue Dinge entstehen, von denen du noch gar nicht genau gewusst hast, dass sie in diesen komischen Klecksen existieren, aber auf einmal sind sie da. In diesem Raum kann mit mir selbst Begegnung stattfinden, mit anderen Menschen, aber auch mit Gott. Begegnung braucht Raum. Physische Räume, aber auch geistige Räume. Es braucht Platz, es braucht Weite. Und deshalb sind die heiligen Texte mehrdeutig. Das ist kein Fehler im System. Deshalb kommt Gott nicht als Buch auf die Welt, sondern als Mensch. Deshalb macht Gott uns zu seinen Ebenbildern und schafft sich keine Klone oder Roboter. Und deshalb ist Kunst wichtig. Jedes Kunstwerk ist ein kleiner Deutungsraum, den ich betreten kann, in dem ich mich bewegen kann. Ich finde das eine wichtige Message für gerade für Zeiten wie diese, wo Krieg herrscht, wo auch in unserer Gesellschaft, in vielen europäischen Gesellschaften, ein Kampf herrscht um die Frage, wer hat die Deutungshoheit. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass da, wo besonders erbittert gegeneinander gekämpft wird, stellt sich immer die Frage, wer deutet die Situation richtig? Wer kann die Dinge wirklich richtig erklären? Haben die zum Beispiel die Impfgegner recht mit ihrer Deutung oder haben die Impfbefürworter recht mit ihrer Deutung? Wer zieht wirklich die Fäden im Hintergrund? Es ist eine Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Deutungen der Realität und die Frage ist in diesem Kampf gegeneinander, wer hat die Deutungshoheit? Und wir stehen da mittendrin, als einzelne Personen, aber auch als Gemeinschaften. Wir stehen mittendrin und wir können dazu beitragen, glaube ich, dass das nicht eskaliert, sondern dass Begegnungen möglich sind, dass Gespräche möglich sind. Das ist im Prinzip das, was heute hier passiert. Diese Veranstaltung hier ist eine bewusste Möglichkeit von Begegnung. So wird Raum geschaffen, so wird Weite geschaffen. Und das brauchen wir, wenn wir gut miteinander leben wollen. Und das brauchen wir auch, wenn wir gut miteinander glauben wollen. Es gibt Momente, in denen sind wir dazu aufgerufen, einen klaren Standpunkt zu beziehen. Aber es gibt auch andere Momente, in denen müssen wir den Mut haben, den Raum weit zu machen. Das können wir uns leisten, weil das schon immer Teil unseres Glaubens gewesen ist. Schon immer. Okay, ich habe ganz schön viel gesagt. Ich würde das gerne in drei Punkten zusammenfassen. Eigentlich nur zwei, sehe ich gerade. Zwei Punkte als Takeaway. Das ist gut. Drei sind ja die pädagogische Zahl. Eigentlich muss man immer alles zu dritt machen. Das kann man sich besser merken, aber ich habe nur zwei. Erstens, du bist Gottes Kunstwerk. Du bist da, um da zu sein. Lebe, was du glaubst. Und zweitens, hab keine Angst vor Weite. Es kann sein, dass sie dich nervös macht, aber dein Glaube fühlt sich in ihr wohl. Okay, danke. Das war alles, was ich euch sagen wollte. Vielleicht ist es angemessen, jetzt noch ein kurzes Gebet zu sprechen. Und dann weiß ich nicht genau, was passiert. Wahrscheinlich kann man endlich Suppe essen. Das ist gut. Okay, dann werde ich jetzt noch ein kurzes Gebet sprechen und dann gibt es Suppe. Danke Gott für diesen Raum. Danke, dass wir hier anwesend sind und du auch unter uns bist. Danke für die Begegnung und die Kreativität. Danke für all das Schöne, was heute Morgen entstanden ist und noch weiter entstehen wird. Bitte geh mit uns weiter durch diesen Tag und durch die nächste Woche. Hilf uns in allen Begegnungen, die wir haben werden. Leite unsere Schritte. Danke, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Amen.
Schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Falls du uns unterstützen möchtest oder einfach mehr über unsere Arbeit erfahren willst, schau gerne auf eg-fulda.de vorbei. Bis bald.